Herzlich willkommen zur Impro Lounge, dem Talk zu allem aus der Welt der Improvisation und dem An und für sich. Mein Name ist Gerald und ich bin der Geschäftsführer des An und für sichs und in der zweiten Folge der Impro Lounge unterhalte ich mich heute mit Valentina Scheibieler, Leiterin Kommunikation und Marketing im An und für sich. In der heutigen Folge erfahrt ihr, was aus Valentinas Sicht das Beste an Mehl St. Gallen ist, wie ihr Anfang als die erste Marketingleiterin einer Improfirma war und wie Gerald und Valentina mit quälenden Ungewissheiten umgehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Impro-Lounge. Valentina, es ist September 2024. Herzlich willkommen zum ersten Mal in der Impro-Lounge.
Hallo Gary.
Für alle die unter euch, die Valentina noch nicht kennen, ihr kennt sie sicher, einfach vielleicht nicht persönlich direkt, denn Valentina ist die Kommunikations- und Marketingleiterin beim An und für sich. Sie ist 27 Jahre alt und damit das jüngste Mitglied im An und für sich Kernteam, sowohl altersmäßig als auch das neueste Mitglied im An und für sich. Sie ist seit März, glaube ich, offiziell dem 1. März ist sie bei uns. Sie hat in Fribourg Kommunikationswissenschaften und Medienforschung und in Basel Visual Communication studiert, hat während ihrem Studium beim Radio Rabe gesprochen, das macht mich jetzt bei meinem zweiten Podcast ein bisschen nervös, einen Radioprofi mir gegenüber zu haben. Sie hat auch während ihrem Studium eine Werbekampagne für Pro Juventute fotografiert und hat Praktika bei der SRG und im Stapferhaus in Lenzburg gemacht. Und aus irgendeinem Grund hat sie sich dann im Februar entschieden, bei uns, ich glaube, ihren ersten richtigen Job anzufangen, aber darüber sprechen wir später. Als erstes ist das ein One-on-One mit Valentina und das hat wie immer drei Teile. Wir beginnen mit einem biografischen Teil, wo wir sie ein bisschen besser kennenlernen wollen. Dann ein Thema, das ich mir überlegt habe, das ich mit ihr gerne besprechen möchte, das sie noch nicht kennt. Und im dritten Teil wird sie ein Thema mitbringen, von dem ich noch keine Ahnung habe, das sie gerne mit mir besprechen möchte. Dieser Podcast kann zwischen 30 bis 2 Stunden lang dauern. Wir werden es sehen, denn es ist einfach ein Gespräch zwischen uns zwei. Und wenn du bereit bist, Valentina?
Ich bin ready.
Du bist ready. Wollen wir gerade mal loslegen mit dem ersten Teil der Biografie. Valentina, du kommst nicht aus Zürich. Wo kommst denn du her?
Also ich bin in der Ostschweiz geboren und groß geworden.
Genau. Das ist jetzt für alle, die das gehört haben, haben das wahrscheinlich sofort erkannt. Ich hatte keine Ahnung gehabt, dass das ein Ostschweizer Dialekt ist.
Ich habe aber nicht so einen starken Ostschweizer Dialekt.
Aber kannst du einen stärkeren Ostschweizer?
Ja.
Kannst du mal kurz die Frage auf Ostschweizerischer beantworten?
Ich bin aus der Ostschweiz.
Du klingst jetzt so ein bisschen wie wenn ich so tue, als ob ich Schweizerdeutsch spreche.
Ich bin von der Ostschweiz.
Okay. Also, ich unterbreche dich nicht wieder. Du bist von der Ostschweiz.
Ja.
Wo?
Ja.
Kommt, wo?
Aus Wiel, St. Gallen.
Mhm. Und was hat dich ihn nach Zürich gebracht?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich bin ja, wie du vorher schon gesagt hast, irgendwie direkt in den Westen gegangen, nach Fribourg zum Studieren. Und ich glaube, ich bin dann so ein bisschen langsam wieder zurück Richtung Ostschweiz. Aber ich meine, in Wiel gibt es wirklich jetzt für mich persönlich nichts, wo mich beeindruckt hat, damit ich könnte dort bleiben.
Wir entschuldigen uns bei allen Hörern aus Wiel. Ja. Wiel ist ein schöner Ort. Ich habe da schon Impro gespielt und war da mal
wirklich?
In einem. Ja, und ich war mal bei einem Herrenausstatter, habe da Kleider gekauft in Wiel. Und in Flawiel kommt mein Ehering her. Also hey.
Was?
Ja, also Respekt zu okay. Der Region Wiel.
Es tut mir auch leid für alle Zuhörenden, die jetzt das gehört, aber für mich, ich bin nicht warm geworden mit Wiel. Und ich glaube, so die grösste, nächste Stadt war Zürich. Und ich glaube, das ist eigentlich der Grund, wieso ich jetzt in Zürich bin.
Ist Zürich näher als St. Gallen?
Oder bist du mit St. Gallen auch? Nein, ich glaube, es ist St. Gallen sogar näher. Aber ich kenne St. Gallen ehrlich gesagt gar nicht so gut.
Okay. Hast du denn irgendwelche, also was ist eine der positiven Erinnerungen, die du an die Region Wiel hast?
Positive Erinnerungen an Wiel?
Ja, ja.
Der Zug nach Zürich.
Das ist die Stadt-Zürcher hipsterigste Antwort ever. Das ja. War das Beste, der Zug auf Zürich. Okay.
Nein, ich habe wirklich keine gute Antwort auf das. Also, Ja, ich hatte eine tolle Kindheit gehabt, auf jeden Fall. Und ich glaube, ich hätte aber die Kindheit auch in jeder anderen Stadt können haben. Mhm. Ich glaube, es ist
außer in Zürich. Das wäre gefährlich gewesen.
Das stimmt. Vielleicht für die Kindheit ist es mega schön gewesen, in einer kleinen Stadt aufzuwachsen.
Ja, okay. Das wäre dann auch der typische Zürcher Hipsterweg, dass du dann mit Kindern wieder dahin zurückziehst, wo du herkommst.
Ich habe etwas, wo eine sehr positive Erinnerung an Wil war. Ich habe in der Nähe von einem Bauernhof gewohnt und dort hat es zwei Esel gehabt und ich vermisse die immer noch. Das ist meine positive Erinnerung.
Das klingt wie ein Witz. Was sind die zwei besten Dinge an Wil? Zwei Esel und der Zug auf Zürich. Maldina, was ich an dir spannend finde, du bist ja deutlich jünger als ich, du bist ja 27 und ich bin auch verheiratet, aber ich habe erst vor 5 Jahren geheiratet. Du hast mit 27, 26 geheiratet.
Ja, 26.
Mit 26 geheiratet. Wie ist das, so jung zu heiraten? Ich wäre mit 26 nicht mal ansatzweise auf die Idee gekommen zu heiraten. Vielleicht ist das in Wil ja ganz normal, aber in dieser städtischen urbanen Umgebung, wie ist das und wie ist die Wahrnehmung und wie ist das, so jung verheiratet zu sein?
Es ist ehrlich gesagt mega lustig, weil ich bin so in meinem Freundeskreis die Erste, die geheiratet hat und ich war selber auch noch nie an einer Hochzeit gewesen, also beim Standesamt dabei gewesen. Und nur am Fest. Und darum ist das für mich wie so das erste Mal gewesen überhaupt. Und das ist eine mega coole Erfahrung gewesen, weil ich nicht gewusst, was passiert, wie heute bei diesem Podcast. Und genau so hat sich es auch angefühlt. Und ich habe es irgendwie auch noch cool gefunden, so das Fest oder den Tag so gestalten, wie man will. Und wir sind auch überhaupt nicht so diesen klassischen Erwartungen nachgegangen. Und ich glaube darum, ich finde es irgendwie noch spannend, so in meinem Umfeld so die Erste sein, die sich so das in das reingibt. Und ja, also ich hab Freude.
Erlebst du neben positiven negative Reaktionen, also dass man dir vielleicht unterstellt, also dass du Mitglied einer Freikirche wärst, ob das sektanisch ist, also das nimmt mich schon Wunder.
Tatsächlich innerhalb vom Team, wie an und für sich.
Wirklich?
Ja, hat die Miriam und Marina haben tatsächlich gemeint, dass ich in einer Freikirche bin.
Weil du so früh geheiratet hast.
So früh geheiratet haben. Muss ich ja dazu auch noch sagen, sie haben mich ja noch nicht kennt und schon gewusst, dass ich geheiratet bin, weil der Gary das dem Team schon erzählt hat. Ich glaube, es gibt sicher immer wieder Leute, die dem kritisch entgegenschauen. Und ich finde es irgendwie noch, ich finde es immer noch spannend, so zum die Reaktionen auch zu sehen. Und etwas anderes Negatives habe ich glaube nicht. Also ich glaube.
Es ist ja auch, ich finde, was grundsätzlich sehr schön ist, verheiratet zu sein.
Also ja, oder? Eben,
man kann nach Flawil zum Goldschmied gehen. Shoutout zu Urli Häfeli von Tiltanic, der mein Goldschmied war, der meinen Ehering gemacht hat und den meiner Frau. Das fand ich eines der besten Dinge an dem ganzen Heiraten, dieses Ehering auswählen. Das habe ich richtig cool gefunden.
Das Thema Ehering, ich glaube, das dürfen wir nicht verfolgen.
Okay, wechseln wir das Thema. Kommen wir zur dritten Frage aus dem biografischen Teil. Du bist in Flawil mit einem Zug und zwei Eseln, in Wil mit einem Zug und zwei Eseln groß geworden. Und dann hat es dich nach Fribourg verschlagen zum Kommunikation studieren. Warum Kommunikation?
Ich kann mich noch sehr gut an den Moment erinnern, als ich mich für das Studium angemeldet habe. Es war so wirklich, glaub, irgendwie der eine Tag vor Anmeldeschluss gewesen. Und ich glaube, ich bin dazumal, was war ich da gewesen, 18. Ich bin ein bisschen überfordert gewesen, der Flut, was man alles kann studieren und was das überhaupt bedeutet, wenn man was auch immer studiert. Ich glaube, ich bin schon recht packt gewesen, so vom Journalismus vor allem. Ich glaube, das ist eigentlich ziemlich der ausschlaggebende Grund gewesen, wieso ich mich für das Kommunikationsstudium entschieden habe. Und Fribourg, ich wollte ein zweisprachiges Studium machen. Ich wollte auf Französisch und auf Deutsch studieren und habe das dann, ich bin einziges Mal in einer französischen Vorlesung gesehen Und ich habe nachher alles auf Deutsch studiert.
Tu parles français très bien?
Ouais, merci.
Ah, ouais, ouais. Okay, Journalismus. Warum Journalismus?
Ich glaube, ich hatte sehr viel Freude am Recherchieren, über Leute erfahren, über Themen etwas erfahren, wo ich noch keine Ahnung davon habe. Und das habe ich dann auch während dem Studium beim Radio gemerkt, dass mir das auch sehr viel Spass gemacht hat. So. Ja, das so ein bisschen Sachen, neue Sachen lernen, weil man muss ja eigentlich nicht eine Ahnung von etwas haben, sondern man darf alle Fragen stellen, die man hat an eine Person, die man sonst nie wird treffen. Und ich glaube, das war schon etwas gewesen, was mir sehr, sehr viel Spass gemacht hat.
Warum bist du denn dann nicht den journalistischen Weg gegangen? Weil bei uns machst du ja keinen Journalismus, sondern du machst Kommunikation und Marketing.
Ich glaube, es gibt jetzt nicht so einen ausschlaggebenden Grund. Ich glaube, es hat sich einfach so entwickelt. Ich habe mich ja auch nach dem Radio eigentlich für ein Visual Communication Studium entschieden. Und ich habe auch einfach Freude am Gestalten von Sachen. Und ich glaube, so ist eigentlich immer mehr so Kommunikation, Marketing dazugekommen. Ja.
Cool. Und du hast den kommunikativen Weg gemacht und bist dann im Moment bei der einen Impro-Firma in der Schweiz gelandet. Was war dein erster Kontakt, den du mit Impro hattest?
Mein erster Kontakt war, ich habe mal einen Theaterkurs gemacht und dort haben wir Impro-Übungen gemacht, also nicht bei einem für sich. Ich glaube, das war so der allererste Kontakt gewesen, ohne dass ich wirklich gewusst habe, dass das jetzt gerade Impro-Übungen sind. Genau, und ich glaube, nachher ist wirklich so der erste Kontakt, den ich an und für sich kennengelernt habe, ist eigentlich die Stellenausschreibung gewesen.
Und wie bist du auf diese Stelle gekommen? Also wenn du uns gar nicht, also wenn du ja gar nicht in unserem Orbit warst?
Ich habe es durch eine Kollegin zugeschickt bekommen. Und sie hat an und für sich schon kennt und hat da ein Business-Seminar gemacht und hat mir die geschickt und geschrieben, du musst da hin.
Oh, wow! Wow, alright, gut. Cool. Und wie war, nein, das frage ich nicht. ja, gucke ich, dass auch dieses Interview wird frei improvisiert. Was mich noch interessieren würde, du hast ja Praktika gemacht bei der SAG und beim Stapferhus, was ja beides, also renommierte Anstalten sind, das Museum in Lenzburg und das Schweizer Fernsehen oder Radio. Ist es Radio und Fernsehen gewesen oder Fernsehen?
Es war online.
Online, okay. Was würdest du jetzt sagen, ist anders, bei solchen Organisationen zu arbeiten, als bei so einem Haufen wie bei uns?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, Stapferhaus ist näher so bei an und für sich als bei der SRG, SRF. Ich glaube, das ist nochmal eine größere. Also nochmal etwas anderes gewesen, so. Und ich meine, also etwas, was sich sicher verändert hat, ist einfach, dass ich auch eine andere Position habe. Ich meine, ich bin dort Praktikantin gewesen. Ich habe dort eine ganz andere Verantwortung gehabt, als ich jetzt habe. Und ich glaube, darum ist es noch schwierig, das jetzt so zu vergleichen. Aber was sicher anders ist, ist, dass wir alle, also ich habe so das Gefühl, wir haben alle zusammen. Und es ist nicht, Kommunikation ist schon mein Bereich, aber ich bin trotzdem nicht allein. So. Und ich glaube, das ist sicher etwas, dass man ein bisschen mehr bereichsübergreifend kann arbeiten und zusammen kann arbeiten und ein grosses Team ist, obwohl es die einzelnen Bereiche gibt. Und ich habe das Gefühl, zum Beispiel bei einer SRG ist es noch viel mehr so eingeteilt gewesen, wer welchen Job hat, sozusagen.
Und damit halt mehr Abgrenzung ist und das nach innen nicht so fluide ist, oder?
Ja, ich glaube, es ist noch schwierig, es jetzt so beurteilen, weil ich halt nur in meinem Praktikum war so, und halt auch nur diese Sachen gemacht habe. Aber ich weiß gar nicht, ob sie mehr fluide so untereinander gewesen sind.
Wenn du jetzt, ich weiß ja nicht, das an und für sich ist irgendwo etwas zwischen einer Genossenschaft, einem Start-up und einem Kleinunternehmen. Vermisst du Dinge, die jetzt in solchen größeren, etablierteren Orten möglich sind? aus dem Nähkästchen geplaudert. Das an und für sich besitzt eine alte Kaffeemaschine, die im Backstage ist, aber es gibt für die Leute im Büro ein immer wieder Thema der Diskussion. Gibt es nicht einfach Kaffee? Und es gab mal eine größere Debatte über, wo denn unsere Kugelschreiber wären, wenn der Kugelschreiber leer ist. Und ich sagte, keine Ahnung, geh dir in die Mikro einen Kugelschreiber kaufen. Und er manchmal realisiert es mit Menschen, die in anderen Unternehmen gearbeitet haben, was die auch nachvollziehbar, ich sage mal in Airquotes, für Ansprüche haben. Die ist dann für sich, man kann bei uns Fußball spielen, aber man kriegt keine Kugelschreiber.
Das stimmt.
Gibt es da Dinge, die du vermisst von größeren?
Ja, ich glaube, Kaffeemaschine ist gar nicht so eine schlechte, schlechte Einleitung zu deinem Thema. Nein, also ich glaube, ich vermisse es überhaupt nicht. So, also ich finde es mega interessant, wie, ich habe das Gefühl, es ist wie mehr Familie bei an und für sich. Und das finde ich mega schön. Mhm. Und ich glaube, das ist eher jetzt etwas, was ich vorher vermisst habe. Darum habe ich jetzt einfach die Frage umgekehrt. Ist jetzt noch schwierig. Ich glaube, wirklich vielleicht so ganz banale Sachen, wie zum Beispiel eine Kaffeemaschine oder ein Gym. Oder eine Mensa.
Valentina.
Was kann man da so für ansprechen?
Eine Kinderkrippe.
Eine Kinderkrippe, ja.
Eine Kinderkrippe für die Kinderbetreuung. Okay, cool, schön. Was war denn bisher dein Lieblings-An- und für sich Moment?
Das muss ich jetzt überlegen. Ich glaube, ich habe auch mehrere. Oder ich habe mehrere. ich würde sagen, einer war sicher, als ich gerade angefangen habe und wir wie in dieser Teamsitzung gesessen sind und ich so ein bisschen leicht nervös dort war. Und ich habe wie so gemerkt, dass ich mega aufgenommen wird und ich glaube, das habe ich mega schön gefunden und dass es ein sehr grosses Interesse da ist, wer bin ich, was will ich machen und ich glaube, so die Aufnahme ins Team ist für mich wirklich ein sehr schöner Moment gewesen und ich glaube, auch vielleicht ein bisschen einzigartig für eine Firma oder für ein Unternehmen.
Mhm. Okay, cool. Die vorletzte Frage. Und das, ich habe sie wieder in Großbuchstaben geschrieben und ich bin gespannt, was deine Antwort auf diese Frage ist. Und ich hätte gern eine. Was, Valentina, ist die eine Impro-Weisheit für dich?
Die eine Impro-Weisheit für mich? Ich glaube, dass man nicht, ich wollte nicht zu fest schon in meine Thematik nachher reinrutschen, dass man nicht alles kann kontrollieren und dass man einfach muss loslassen. Mhm. Schon Impro, oder?
Will ich schon sagen. Also ja. Ich glaube, viel der Improvisation kann kaputt gehen, wenn man die Unsicherheit mit, sagen wir mal, zu viel Kontrolle bändigen möchte. Und so habe ich das jetzt verstanden.
Genau.
Man muss ja, man kann ja kontrollieren, was man kontrollieren kann, wo Kreativität nicht zerstört wird, aber man glaube, wenn man mit der Impro, wenn man nicht damit leben kann, dass es Elemente gibt, die sind unkontrollierbar und das ist okay und ich lasse mich auf die ein, dann ist, glaube ich, Impro ein gefährlicher Ort für jemanden.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch etwas, was ich jetzt gerade in meinem Impro Basic 1 gelernt habe, ist einfach das einfach mal machen und
ja.
Vielleicht geht es völlig in die Hose und dann ist es halt so gewesen.
Ja.
Und ja, ich glaube, dass man einfach loslässt.
Die letzte Frage ist eine hypothetische Frage. Was glaubst du, würdest du machen, wenn du jetzt nicht bei uns arbeiten würdest?
I don't know.
Aber du darfst mal ausmalen.
Was würde ich machen? Also wenn ich jetzt unabhängig davon, dass es realistisch wäre, dass ich einen Job hätte und müsste Geld verdienen.
Ich würde es schon auf der Jobebene sehen.
Ach so, okay. Ich dachte, ich kann dir jetzt erzählen, was meine Reiseziele sind und meine größten
Träume. Nein.
Was würde ich machen? Ich glaube, vielleicht wäre es schon auch in der Kommunikation. Aber vielleicht noch, ich könnte mir noch vorstellen, dass ich so ein bisschen auch etwas wie mit Menschen mache. Irgendwo, wo ich kann dir keine Jobbeschreibung geben, aber irgendetwas, wo gleichzeitig auch Kommunikation mit Menschen beinhaltet.
Ich hoffe, dass bei uns für dich Kommunikation auch Menschen beinhaltet.
Ja, ja, total. Aber ich meine, mit den Menschen, also Kundinnenkontakt sozusagen.
Mm, okay, also du wärst, im Moment bist du ja bei uns relativ, redest du durch Medien hindurch mit
genau,
Menschen.
Genau.
Okay.
Und ich meine, beim Eröffnungsabruf, wo wir hatten, habe ich zum ersten Mal so Kundinnenkontakt gehabt und das ist mega cool gewesen.
Ich habe gehört, dass du das sehr, sehr gut gemacht hast. Und dass die Apero-Idee, die auch von dir kommt, also die werden wir noch ein paar Mal dieses Jahr machen. Bereite dich schon mal darauf vor. Wir haben ja auch eine Menge Gläser gekauft für diesen Apero. Die müssen wir noch in den Einsatz bringen.
Stimmt. Und vielleicht zum Frage beantworten, vielleicht wäre ich hier Barkeeperin.
Ich kann mich die nicht so vorstellen. So morgens um zwei am Schütteln von so einem Glasding. Ja, aber vielleicht könnt ihr euch das ja vorstellen. Das ist das Ende des biografischen Teils. Valentina, die, wenn sie nicht bei uns Kommunikation machen würde, Barkeeperin wäre. Und nun kommen wir zum zweiten Teil zu Geralds Frage. Valentina, du hast auch schon ein bisschen vorgegriffen in das Thema, über das ich mit dir sprechen möchte. Du bist das neueste Mitglied des An und für sich und auch deine Stelle und wie du zu der Stelle gekommen bist, das Produkt von einem Experiment, das ich mit Dominik gemacht habe. Vielleicht magst du es ja noch ein bisschen erzählen, wie du an deinen Job gekommen bist. Was mich sehr interessieren würde, ist, wir werden öfter, melden sich Leute, die möchten gerne bei uns arbeiten. Oft als Improvisateurin, selten als Marketingperson. Und ich glaube, Menschen haben eine Vorstellung aus dem, wie sie das an und für sich sehen, leiten sie irgendwie ab, wie das wohl wäre, hier zu arbeiten. Gleichzeitig sind die meisten, die bei uns gearbeitet haben, also die nicht im Büro sind, sind über eine längere Dating-Kontaktzeit ins An und für sich reingerutscht. Und die haben Kurse gemacht, die haben Praktika gemacht, die haben mal Freelancer gemacht. Man kennt sich eigentlich. Und sie kennen uns und sie kennen die Menschen und das Unternehmen. Das Jahr, anderthalb Jahre, zwei Jahre, bis dann wirklich ein Arbeitsvertrag hinten dran steht. Du bist jetzt jemand, der ohne Impro-Background einfach so von heute auf morgen hier anfängt. In einem Unternehmen, das keine Kaffeemaschinen hat. Dafür sehr, sehr viel Leidenschaft und auch Engagement hat und verlangt dafür, dass wir Impro in die Welt hinaustragen. Jetzt würde es mich wirklich interessieren, mit dir zu oder von dir zu erfahren, wie ist das als Muggel in so eine Impro-Firma reinzukommen? Wie war das für dich?
Ja, ich glaube, als Muggel, ich muss das noch betonen.
Ja, Harry Potter-Zitate sind sehr wichtig beim An und für sich. Ja.
Ja, das ist schon mein erster Fehler gewesen, dass ich ja Harry Potter nicht kenne.
Das kannst du ruhig erzählen, die Geschichte.
Beim Vorstellungsgespräch.
Erzähl das mal.
Ich kann ja mega gute Sachen nacherzählen. Also, ich habe beim Vorstellungsgespräch von Gary oder von Dominik, ich weiß es gar nicht mehr, die Frage bekommen, in welches Haus ich von Harry Potter gehöre. Und meine Antwort war, ich kenne Harry Potter nicht. Das war die erste Frage im Vorstellungsgespräch.
Ja.
Und die Enttäuschung ist dem Gary und der Dominik wirklich ins Gesicht geschrieben gewesen.
Als zwei stolze Mitglieder des Hauses Slytherin ist das nicht so verwunderlich.
Genau. Und sie haben mir dann auch erklärt, in welches Haus sie gehören, was mir natürlich dann auch nicht gesagt hat. Ich habe es nachher gegoogelt. ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, in welches Haus ich gehöre.
Du bist offensichtlich Hufflepuff. Also du bist, du bist stereotyper Hufflepuff.
In dem Fall. Genau. Wie ich da ankomme, so bin ich da reingekommen mit einer Enttäuschung für die anderen. ich glaube, es ist wie so von außen. Zuerst habe ich ja wie nur an und für sich von außen gesehen. Ich habe gesehen, was sie kommunizieren auf Social Media oder wie sie sich geben, aber durch das Apero, was sie gemacht haben, der Kennenlern-Apero oder Vorstellungs-Apero, habe ich das erste Mal ins An und für sich reingesehen.
Was ist das für ein Apero, von dem du redest?
Ah, sorry, Marketing.
Ja, aber was ist für ein Apero war? Also das wissen ja unsere Zuhörer wahrscheinlich nicht.
Also mir hat, als ich mich beworben habe, hat man eigentlich wie sich müssen zuerst mal einfach ein CV einschicken und dann ist man eingeladen worden für ein Kennenlern-Apero. Und dort sind alle Leute gewesen, die sich eben für die Marketingstelle beworben haben. Und es ist eigentlich mehr darum gegangen, dass sich an und für sich mal gepitcht hat und mal sie gesagt haben, was sie eigentlich gerne möchten und wie sie so zusammenarbeiten und wer sie eigentlich sind. Und dort habe ich eigentlich das erste Mal so an und für sich kennengelernt. Mhm. Und ich glaube, es hat schon nochmal, also wenn ich dann angefangen habe, das war schon nochmal ein Unterschied gewesen von dem Tag, wo man dort war. Weil ich glaube, wo ich dort war, habe ich so gedacht, ah, okay, vielleicht ist es ja nur so ein Nebeljob. Es ist, ich habe ja eigentlich keine Erwartungen geäußert, sozusagen. Und es hat auch noch sehr viel Freiheit getönt. Und ich glaube, das ist auch eine der grössten Herausforderungen gewesen, wenn ich da angekommen bin. Ich kenne Impro noch nicht. Und ich kann einfach die absolute Freiheit machen, was ich will. Und das ist natürlich mega, mega cool. Das ist eine mega grosse Chance. Aber kann natürlich auch mit sehr viel Herausforderung da sein, wenn man auf einmal vor etwas steht, wo man alles könnte machen und alles könnte auf den Kopf stellen, sozusagen. Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen die erste Begegnung, die ich da angefangen habe, ist schon auch gewesen, hey, was soll ich eigentlich verändern, was kann ich verändern und was sind eigentlich die Erwartungen? Und ich habe, glaube auch dann mit der Zeit, als ich da war, immer mehr gelernt, die Erwartungen, die stellt mir eigentlich niemand, sondern ich kann eigentlich wie selber die Erwartungen, die ich bringen zu an und für sich, die Leidenschaft, die ich mitbringen will, kann ich eigentlich da ausleben. Und ich glaube, durch das habe ich schon auch gemerkt, dass es wirklich ein Betrieb ist, der eigentlich von der Leidenschaft lebt.
Und jetzt habe ich ja vorhin schon gesagt, dass du zwar bevor du bei uns gearbeitet hast, Praktika im Bereich der Kommunikation gemacht hast, aber es ist ja nicht so, dass du, weiß ich nicht, 1, 2, 3 Jahre auf verschiedenen Stufen in der Kommunikation hast unter Führung arbeiten dürfen. Und dann bist du bei uns und die Valentina ist die Leiterin und die einzige Mitarbeiterin des Departements Marketing. Und wie gesagt, solange sie Impro in die Welt rausträgt, kann sie auch machen, was sie möchte. Ich kann mir mal vorstellen, dass das viel zu viel ist. Das ist so, hier ist die Welt, wo willst du hin? Wie war das für dich?
Ich glaube, am Anfang ist es schon eine Überforderung, wo da war, vor allem im Sinn von, ich glaube, ich musste herausfinden, was eigentlich genau alles muss kommuniziert werden. Weil es hat so viel gegeben, ich habe überhaupt nicht gewusst, wer ist eigentlich unsere Zielgruppe, was sind das für Leute, auf welchen Kanälen bewegen sie sich. Und ich glaube, einfach so zuerst mal ein bisschen wie so eine Standortbestimmung zu machen, das habe ich wie so gebraucht, um eigentlich nachher wirklich in den Job einzusteigen, sozusagen. Und ja, ich glaube, wie bei jedem Job ist der Anfang, glaube ich, immer am schwierigsten oder am herausforderndsten. Und ich glaube eben, dass ich das nachher so einfach übernommen habe, das ist sicher eine grosse Veränderung gewesen, im Gegensatz zu einem Praktikum.
Hättest du dir... Ich glaube, das ist ein bisschen an und für sich und Impro-Style. Ne? Hier ist eine Bühne, mach... Und wir interessieren uns, ich hab manchmal sage ich den Satz, ich stelle ja nicht Stellen ein, ich stelle Menschen ein und ich stelle die als Mensch ein und mach. Hättest du dir, ist es für deine Entwicklung für dich hilfreich, so viel Freiheit zu haben? Also ich, tut mir leid, ich reite nochmal darauf rum, dass du halt relativ jung und relativ unerfahren bist. Glaubst du, es gibt das Risiko, dich oder das Risiko, dass du überfordert bist, dass man zu viel, zu früh von dir verlangt?
Ich glaube, wie du sagst, das ist mega menschenabhängig. Das ist, glaube ich, gar nicht so erfahrungsabhängig. Ich glaube, man muss als Mensch schon können damit umgehen, mit dieser Freiheit. Und ich glaube, ehrlich gesagt, auch, dass ich persönlich das eigentlich auch gern habe, dass ich die Freiheiten habe, auch wenn sie vielleicht jetzt mal fremd für mich war, weil ich mich das eigentlich auch nicht gewöhnt war, so viele Möglichkeiten zu haben. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass das eigentlich mein Way to go ist. Cool. Und dass ich gerne so arbeite. Und ich glaube gar nicht so fest, dass das mit der Erfahrung zu tun hat, mit dem Wissen, das ich schon mitnehme, sondern ich meine, das kann man alles lernen, aber ich glaube, man muss schon auch der Typ Mensch sein, um da so mit Leidenschaft zu arbeiten.
Du bist ja seit einem halben Jahr die Marketing- und Kommunikationsleiterin. Ich stelle mal die gewagte These auf, du bist die einzige Marketing-Kommunikationsleiterin in Europa für eine Improfirma. Ich nehme an, in Amerika mag es geben. Wenn es das gibt, schreibt uns gerne. Es nimmt uns immer sehr Wunder, was es da draußen noch für Improfirmen gibt. Wenn ihr welche kennt, lasst uns das wissen. Was würdest du sagen, jetzt nach einem halben Jahr? Jetzt bist ja die Kükenphase ist vorbei. Was ist wichtig, um Impro in seinen Facetten spielen, unterrichten, angewandte Impro, Impro-Community, das nach außen zu tragen? Welche Tipps hast du für angehende Impro-KommunikatorInnen da draußen?
Ich glaube, man muss ganz ernsthaft kommunizieren. Und zwar habe ich das Gefühl, wie Impro von außen wahrgenommen wird, oder zumindest in der Schweiz, ist sehr so ein bisschen, das ist ein Grüppli, wo Theater macht, und das ist einfach nicht so. Es ist ein professionelles Theater, und ich glaube, das ist so ein bisschen der erste Schritt, wo ich gemerkt habe, das muss man richtig raus kommunizieren, und das muss man auch den Medien so kommunizieren, dass wenn die Medien Artikel schreiben, dass man dort drüber schaut und dort nicht steht, ja, die Gruppe von an und für sich oder irgendwie so ein Hobbygrüppli oder so, sondern dass man wirklich auch von der Wortwahl ernst genommen wird, weil das kann so viel auch verändern, wie an und für sich wahrgenommen wird. Also ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, und ich glaube, die Schwierigkeit oder die Herausforderung ist, dass man dann aber trotzdem nicht abgehoben wirkt und dass man uns trotzdem nicht verstellt. Weil wir sind ja schlussendlich doch sehr eine zugängliche Gruppe, aber dass man mit dieser Zugänglichkeit trotzdem sehr professionell wahrgenommen wird. Das ist, glaube ich, so das, wo ich als erstes so wirklich versucht habe, dass Sicht nach außen das so ist, dass wir wirklich ein professionelles Theater sind.
Hast denn du jetzt auf diesen unendlichen Möglichkeiten, die noch vor dir liegen, hast du Ziele, die du sagen würdest, in ein, zwei Jahren würde ich das gerne erreicht haben, kommunikations-, marketingtechnisch beim anderen für sich?
Ich glaube, sehr viele Menschen kennen an und für sich noch nicht. Und ich glaube, das ist schon ein Ziel, dass es einfach wirklich noch bekannter wird und auch mit den vielen Vorteilen, die Improvisation bringt, dass das wirklich bei den Leuten ankommt. Und dass, wenn jetzt irgendwie eine Firma denkt, oh nein, wir können nicht mehr weiter, wir können nicht miteinander reden, dass sie auf die Idee kommen, es gibt doch das Impro-Theater. Kommt, wir fragen die, also dass so das automatisch in den Köpfen der Leute ist.
Aber geht es dabei ums An und für sich oder geht es um die Theater- und Konzept-Improvisation? Was soll in die Köpfe rein? An und für sich oder Improvisation?
Also ich würde sagen beides. Mhm. So weit sind wir ja auch die Größten und Einzigen, die das so ausführen. Daher ist es eigentlich so ein bisschen beide meine, ja.
Und jetzt gibt es ja auch zumindest gab es mal in Wiel eine Impro-Theatergruppe, die hieß Improgress. Shoutout an euch, ich weiß gerade nicht ganz genau, ob es euch noch gibt. Ich hoffe, dass es euch noch gibt. Jetzt mal für die, alle wollen bekannt werden und alle wollen vielleicht nicht auf dem Schweizer Maßstab, so wie wir, aber vielleicht im Umkreis von Wiel bekannt werden. Was hättest du ein paar Gedanken oder Tipps, wie man das erreichen kann, also konkret?
Ich würde sagen, rausgehen, raus aus der Bubble. Ich glaube, das ist auch etwas, was sehr oft passiert, dass man nur in der Bubble kommuniziert. Und ich glaube, das funktioniert auch wunderbar.
Was meinst du mit in der Bubble kommunizieren? Also einfach innerhalb seiner Instagram-Follower? Oder?
Genau, oder innerhalb von den Leuten, die sich schon kennen, dass man es einfach weiter sagt. Aber dass man wirklich rausgeht, dass man vielleicht Medienarbeit macht, Kulturinstitutionen dort aktiv anschreiben. Dass man eigentlich wie ein bisschen einen Step raus macht aus dem, was man schon hat, sozusagen. Mhm. Mhm.
Cool. Ich freue mich sehr, weil ja in einem Jahr wieder mit dir zu sprechen und dann mit der anderthalbjährigen Marketingleiterin zu sprechen und zu gucken, was da kommt. Denn ich weiß, das ist ja immer noch, es gibt viel zu kommunizieren bei uns und es ist eine Findungsphase immer noch. Wo sind denn wirklich die Schwerpunkte jetzt, wo wir das erste Mal mit einer 80% Stelle professionell handhaben? Hast du es, ganz ehrlich, hast du es bereut? Oder hast du es mal bereut, bei uns angefangen zu haben?
Nein, das habe ich nie.
Und was war die Alternative zu uns? Weil du hast dich ja sicher nicht nur bei uns beworben.
Doch.
Sie macht den Gesichtsausdruck, den man macht, wenn man lügt.
Also ich habe mich tatsächlich jetzt nicht so für eine klassische Kommunikation- und Marketingstelle an einem anderen Ort beworben.
Ah, sondern als Barkeeperin.
Sondern als Barkeeperin. Nein, das war also so in diesem Sinne, mit dieser Position, mit diesem Titel, das war die einzige Stelle, die ich mich beworben habe. Und die anderen, das ging eigentlich mehr, jetzt rede ich Hochdeutsch.
Ja, das passiert Valentina ab und zu, dass sie ins Hochdeutsche mit mir wechselt.
Ah, scheiße. Ist es blöd, wenn jetzt mit dem Satz wechselt?
Nein, wir schneiden es auch nicht raus, es bleibt genauso drin.
Okay, jetzt weiß ich nicht, was ich gesagt habe.
Ja. Ich finde den Faden auch gerade nicht wieder. Das ist
doch, für was ich mir. Die andere Sache, die ich beworben habe, sind eigentlich mehr richtig Vermittlung, Projektarbeit gegangen, wo.
Was heißt das?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. das sind eigentlich viel mehr so, wie soll ich sagen, Projekt organisieren. Also es hat schon auch viel mit Kommunikation zu tun, aber es ist nicht nur so die klassische Kommunikation und Marketing Stelle gesehen.
Cool. An der Stelle, wenn euch die Arbeit, die Valentina macht, gefällt, zum Beispiel die handgezeichneten Dinge, die in all unseren Grafiken jetzt auftauchen, wenn ihr Liebeserklärungen, Kritik, Vorschläge oder sonstige Meinungen zu unserem Marketing, zu Sommerumfragen oder all den Dingen, die ihr erlebt, wenn ihr Teil unserer Bubble seid, dann schreibt sie es auch gerne in die Kommentare oder schickt sie an marketing@pfirsi.ch. Wir freuen uns wirklich sehr, sehr gerne auch auf kritisches Feedback und auf lobendes Feedback, denn im Endeffekt kommunizieren wir ja für die Menschen da draußen und nicht nur für uns selbst. Dann freut es mich jetzt ganz Besonderes zu meinem inzwischen Lieblingsteil, auch wenn es erst die zweite Folge ist, es ist schon mein Lieblingsteil, zu der Frage der Gästin.
Du hättest es nicht können besser einleiten. Es ist dein Lieblingsteil. Und ich glaube, das ist bei mir genau das Gegenteil gewesen. Es ist nicht mein Lieblingsteil, dass ich nicht weiss, was passiert. Dass du gerade eine halbe Stunde, oder ich weiß gar nicht, wie lange es schon ist, mir irgendwelche Fragen gestellt hast, wo ich keine Ahnung habe. Aber es ist ja super, wenn es dein Lieblingsteil ist. Und das ist eigentlich auch mein Thema. Und zwar, ich habe mir wirklich sehr lange einen Kopf gemacht um das Thema und was ich eigentlich mit dir gerne soll bereden. Und habe auch unterschiedliche Gespräche mit unterschiedlichen Leuten geführt und habe einfach gemerkt, der Podcast, der macht mich so nervös. Die Kalendereinladung habe ich auch relativ lang ignoriert und habe sie dann irgendwann angenommen, weil ich gewusst habe, es gibt keinen Ausweg. Und genau. Ich würde sehr gerne mal mit dir reden, wie du mit so unkontrollierbaren oder also Ungewissheiten umgehst. Du bist ja auf der Bühne, du bist als Coach tätig und du bist eigentlich dieser Ungewissheit immer in deinem Job ausgeliefert. Mhm.
Ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ich glaube, ich würde nicht den Begriff Ungewissheit benutzen, denn ich weiß ja, was ungefähr kommt. Also ich gehe ja nicht in einen Workshop rein und da könnte jetzt ein Tiger sein oder ich müsste ein Auto reparieren, sondern die Möglichkeiten, die auf mich zukommen, die sind ja schon mal beschränkt. Und dann kann ich mir, das mache ich auch sehr proaktiv, dass ich mir sehr überlege, was könnte denn da passieren und was sind denn dann die Möglichkeiten und was bräuchte ich, um verschiedene Herausforderungen zu meistern. Zum Beispiel eine Sache, die ich mache, die andere Impro-Trainerinnen nicht unbedingt alle so machen, ist, ich habe sehr genaue Pläne. Also wenn ich einen Workshop gebe oder einen Kurs, dann habe ich auf die Minute genau diesen Kurs geplant. Das mache ich nicht, weil ich das tue. Ich tue den meistens gar nicht. Aber damit ich immer wüsste, wenn es gar nicht läuft, wenn ich nicht inspiriert wäre, wenn dass ich was zum Zurückkehren habe. Genauso wie jetzt für diesen Podcast habe ich x Notizen und x Fragen. Auf viele bin ich gar nicht eingegangen, weil die sind einfach da für den Fall, dass wenn. Und wenn ich dieses mentale oder zum Teil auch praktisch erschaffene Sicherheitsnetz habe, dann kann ich oft einfach auch mich komplett nicht dran festhalten. Und aber weil ich weiß, dass ich es habe. Das ist für mich ein ganz zentrales Element. Das ist, ich war gerade mit meiner Mutter und meiner Frau in den Ferien und wir haben ein sehr interessantes Gespräch darüber geführt, dass meine Mutter festgestellt hat, Gerald, du kannst nicht einfach morgens losgehen und dann gucken wir mal, was passiert und vielleicht bleiben wir 3 Stunden dort und vielleicht bleiben wir nur 1/2 Stunde dort. Sagt, nee, das kann ich wirklich nicht. Ich muss wie wissen, was ist das Ziel vom heutigen Tag? Wenn wir sagen, wir wollen A und B sehen, dann werde ich auch dafür sorgen, dass wir A und B sehen. Was dazwischen passiert, was der Weg dorthin ist, da bin ich extrem frei. Ich muss nicht die Zwischenschritte planen. Aber es ist mir ganz schwer gefallen, als meine Mutter gesagt hat, komm, wir fahren einfach mal in die Stadt und gucken dann. Und sagt, ja, aber und wo fahren wir hin? Und ich habe dann gesagt, ich suche jetzt mal einen Parkplatz auf Google Maps und dann fahren wir da zu diesem Parkplatz. Und meine Mutter wäre am liebsten einfach in die Stadt reingefahren und hätte mal geguckt, was passiert. Und das ist etwas, das fällt mir schwer. Sondern ich habe dieses Ziel und was brauche ich, um im schlimmeren Fall das Ziel nicht zu erreichen.
Aber dann wäre das ja jetzt in dieser Situation genau so, dass du eigentlich nicht weißt, mit was für Fragen habe ich an dich oder welches Thema wollte ich mit dir bereden, das hast du ja jetzt auch nicht gewusst. Und gleichzeitig ist es aber trotzdem dein Lieblingsteil von deinem Podcast.
Ja, für mich hat es halt, das ist jetzt immer eine Frage, wie groß wird der Freiheitsgrad definiert. Also ich weiß ja, wir reden über Improvisation oder das an und für sich. Und dann habe ich natürlich noch die nächste Komponente neben der Vorbereitung. Ich habe das Glück oder die Erarbeitung von Erfahrung. Und aus der Erfahrung heraus weiß ich, ich werde dazu immer was sagen können, zum Improvisieren und zum anderen für sich kann ich reden. Wenn du mich jetzt über die Geschichte von Ägypten fragst, dann kommt meine dritte Fähigkeit neben Vorbereitung und Erfahrung, ist, dass ich relativ wenig Mühe damit habe, zu sagen, das kann ich nicht. Also, und ich auch in meinem Ego irgendwie so gefestigt bin, dass ich das Gefühl habe, das ändert überhaupt nichts an mir, wenn du erfahren würdest, dass ich das nicht kann. Ich weiß, dass ich das nicht kann und mein Selbstbild ändert sich nicht, wenn du weißt, dass ich nichts über Ägypten weiß und das ist so etwas, und vielleicht ist das ja auch etwas, warum ich nicht nervös bin, das hat mich die Dominik, glaube ich, auch mal gefragt, ich habe überhaupt keine Mühe, persönliche Dinge zu teilen, dann weißt du das halt von mir, dass ich habe gar nicht das Gefühl, ich riskiere etwas, dass ich, wenn ich verletzlich würde, wenn du erfahren würdest, ja, ich hab mal mit 21 einen Mann auf einer Party geküsst. Okay, whatever. Es war so, ist so, ändert nichts an dem, wer ich heute bin. Ich weiß nicht, warum ich dieses Beispiel ausgewählt habe, bis es erst in den Sinn gekommen ist. Ich habe mal eine Visa angezündet. Ich habe mal Geld geklaut. Das ändert ja nichts an der Person, die ich heute bin.
Aber das sind ja alles so Beispiele jetzt aus dem Alltagskontext, wo vielleicht nochmal eine andere Ebene sind als jetzt zum Beispiel bei der Arbeit. Wenn jetzt in einem Workshop dir ein Fehler passiert, ist das ja vielleicht nochmal etwas anders.
Ja, dann würde ich, hoffentlich würde ich dann sagen, oh, das hat überhaupt nicht funktioniert. Es tut mir leid. Probieren wir es nochmal, probieren wir es neu. Aber ich glaube, das ist eben eine Kombination, dass diese Ruhe entsteht aus, auf der einen Seite fühle ich mich relativ sicher, ne? Dass ich auch Schwäche zeigen darf, ohne dass dann irgendwas kaputt gehen würde. Dass ich mich wirklich auf die meisten Dinge sehr gut vorbereite, ohne sie dann zu nutzen. Ja.
Also ist es vielleicht auch ein bisschen, wie wir vorher schon besprochen haben, so ein bisschen das Loslaufen und denken, es muss alles perfekt sein. Weil es ist ja irgendwie hinter dem Stress, dass man etwas kontrollieren will, ist ja schon ein bisschen Perfektionismus.
Das ist überhaupt nicht mein Gefühl. Ich habe das Gefühl, alles muss perfekt sein. Ich bin, glaube ich, einer der höchsten, habe einen der höchsten Perfektionismusansprüche im An und für sich. Der Donut, wenn er das jetzt hört, dann wird er an die Decke springen, denn der hat das auch, vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Was ich einfach nicht das Gefühl habe, dass ich etwas Perfektes nicht in 14 Anläufen hinkriegen kann. Ich habe nicht das Gefühl, es muss beim ersten Mal perfekt sein. Und auch, das ist vielleicht einer der Gründe, das werden jetzt treue Hörerinnen des Podcasts merken, wenn ich was gefragt werde, dann falle ich in den Sermon. Weil ich suche meine Gedanken und ich habe nicht das Gefühl, ich muss mit einem Satz die gesagt haben, sondern ich suche die. Und ich glaube grundsätzlich, ich habe ja auch mal eine Zeit lang Videos fürs 41 gemacht, dann habe ich das einfach stundenlang gemacht. Und habe immer, und das ist vielleicht aus irgendeinem Grund das Geschenk, das ich für mich zumindest sehe, ich habe nie das Gefühl gehabt, ich müsste effizient sein. Ich habe nur das Gefühl gehabt, es muss gut sein. Es muss aber nicht effizient sein. Mhm. Und dann konnte ich halt immer einen Grad an Qualität erreichen durch x-mal probieren und neu und habe an mich nie diesen Anspruch gestellt.
Mhm. Und der André?
Das ist eine gemeine Frage. Scheibenkleister. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich den Anspruch. Ich weiß, dass ich als Chef diesen Anspruch aber zurückschrauben muss. Dass ich nicht von den Leuten, die mit mir und für mich arbeiten, die Erwartung machen kann, ja du, dann setz dich doch einfach zu Hause hin und mach bis 3 Uhr morgens das Video und probier halt aus, bis es ist. Weil ich habe das genauso gemacht. Und dann habe ich es einfach gemacht und wollte das Video, dass das einfach cool wird, und habe das ja auch nicht aufgeschrieben. Und habe halt auch die eigene Position gegenüber dem anderen für sich immer gehabt, dass ich will hier wirken und nicht, ich will hier für meine Zeit bezahlt werden. Und deswegen habe ich Perfektion ohne Effizienz gemacht. Aber jetzt, wo ich der Chef von 20 Leuten bin und auch Leute hier arbeiten können, dürfen und auch tun, die nicht ihre Lebensverwirklichung darin sehen, das an und für sich zu Höhen zu bringen und die Impro weiterzubringen, das muss nicht deine Lebensmission, wie es die meinige ist, sein. Von denen kann ich das nicht verlangen. Und von denen kann ich nur verlangen, dass sie die Zeit, die ihnen zur Verfügung steht, optimal nutzen. Aber habe ich deswegen den Perfektionsanspruch nicht? Doch, den habe ich trotzdem. Ja, aber ich zügle ihn in dem Maße, was ich hoffe, oder ich hoffe, dass ich das richtig einschätze, was ich von Leuten erwarten kann. Mhm. Und dann kommt meine Wahrheit, wenn ich es wirklich will, dann mache ich es dann selbst.
Mhm. Und du hast ja auch, also vorher schon gesagt, dass du wie irgendwie das Setting ja ein bisschen kennst bei Trainings oder auf der Bühne. Ja, ja. Und darum eigentlich für dich das nicht so schwierig ist, dich auf die Situationen einzulassen, aber jetzt als Geschäftsführer hast du ja viel mehr Situationen und Settings, wo du dich nicht kannst drauf einlassen, oder nicht?
Oh ja, oh ja.
Und wie gehst du mit denen um?
Oh nee, die machen mir Bauchschmerzen. Also wir sind ja im September 24 und im Oktober 24 tritt einer der Dinge ein, vor die ich immer am meisten Angst habe, dass sie irgendwann kommen. Kommt meine AHV-Revision, wo unsere Lohnbuchhaltung über 4 Jahre revidiert wird. Das habe ich noch nie erlebt und ich fühle mich wirklich wie eine Prüfung, wo ich das Gefühl habe, ich habe alles gelernt, aber vielleicht habe ich nicht gewusst, dass es diese 3 Bücher auch noch gibt. Das ist so die Angst, die ich habe. Ja, da kenne ich das sehr. Das ist spannend herausgearbeitet, dass einfach vielleicht Improvisation und Impro-Unterrichten für mich in sich so eine Komfortzone ist. Aber auch da ist dann derselbe Ansatz. Also ich vertraue, dass meine Intention und meine Absicht gut sind. Ich vertraue, dass ich alles, was ich für nötig erachte, werde ich vorbereiten. Und dann werde ich in dem Moment sein. Und dann habe ich meine Vorbereitung und mich. Das ist alles, was ich habe. Und damit muss ich jetzt alles lösen. Ein bisschen ist das MacGyver-Style. Ich habe mich und meine Vorbereitung, meine Erfahrung, meinen Charme, meine Form des Momentes, und damit muss ich irgendwie die Probleme lösen oder eingestehen, ich kann sie nicht lösen. Mhm. Und das sind die 2 Outcomes, die ich eigentlich habe. Und ich glaube eben nicht, dass wenn ich eingestehe, ich kann es nicht, dass ich irgendwas verloren habe oder ich werde es halt irgendwie lösen. Und deswegen ist das Outcome kann gar nicht so negativ sein. Mhm. Zumindest ist das, ich habe immer das Gefühl, das hat ein bisschen was auch mit dem Selbstbewusstsein zu tun, dass ich halt hab, das, ja, und dann mache ich Scherze und im schlimmsten Fall gehe ich halt ins Gefängnis. Wäre auch eine spannende Erfahrung.
Das wäre wirklich mega spannend.
Das wäre sicher, Gerald im Gefängnis wäre eine spannende Erfahrung.
Das stimmt, das ist immer Worst Case, aber ich meine...
Das ist immer der Worst Case, man könnte immer ins Gefängnis
kommen. Ich meine, das ist ja sehr, also rational kann ich mir schon sagen, ja Valentina, du musst dich nicht nervös sein auf diesem Podcast. Das Schlimmste, was passieren kann, du kannst eine Frage nicht beantworten und dann sagst du, ich kann die Frage nicht beantworten. Aber das ist sehr rational, das kann ich mir aussagen.
Aber was ist es denn? Was glaubst du denn? Was ist denn die Grundlage, dass das nicht reicht, um dich zu beruhigen? Bei mir reicht das.
Ich glaube, es ist vielleicht, wie du vorher gesagt hast, du schaffst es, verletzlich zu sein und dich verletzen lassen und sagen, hey, so ist es jetzt halt, ich weiß es nicht. Whatever. Und ich glaube, das ist etwas, wo mir jetzt zum Beispiel nicht gegeben ist, dass ich einfach kann sagen, okay, also es gibt viele Sachen, wo mir das auch völlig egal ist. Aber ich glaube, es gibt Momente, wo es schwierig ist, so das loszulassen. Ich meine, in meinem Alltag ist eigentlich alles kontrollierbar. Also es gibt nichts, wo Situationen, oder ich bin mich nicht gewöhnt, dass Situationen ausgestellt sind, wo etwas passiert, wo ich nicht kenne. Und ich glaube, es hat wahrscheinlich auch viel mit Erfahrung zu tun, wenn du immer wieder in einer Situation ausgesetzt bist, wo du nicht weißt, was hier passiert, dann gewöhnst du dich irgendwann an diesen Zustand. Und ich glaube, bei mir ist es so, dass ich werde halt nicht jede Woche für einen Podcast eingeladen.
Wir können das gerne machen, wenn du möchtest, jede Woche zum Podcast einladen. Aber setzt du dich denn diesen Situationen aus? Weil wenn ich jetzt reflektiere, woher kommt das? Es gibt so einen Moment, den ich nie vergessen werde. Ich habe an der ETH Biotechnologie studiert und in dem ersten Jahr hatten wir gefühlt 18 Prüfungen, ich weiß es nicht, innerhalb von 3 Wochen. Und eine war die organische Chemieprüfung, organische Chemie 1 und 2. Ich war richtig schlecht. Und ich habe auch nicht wirklich gelernt, weil ich hatte eher das Gefühl, das wird nichts. Und ich sehe mich noch, das ist irgendwie ein sehr bewusster Moment in meiner Erinnerung, ich sehe mich noch in diesem Prüfungsraum, an dieser Prüfung, eigentlich in dem Wissen, das werde ich jetzt nicht bestehen. Und das habe ich irgendwie extrem befreiend gefunden und gesagt, tja, jetzt gucken wir mal, was in meinem Kopf noch drin ist und was ich jetzt mit meinem, in Anführungszeichen, gesunden Menschenverstand mir daherleiten kann. Und da gucken wir mal, ob das klappt oder nicht. Und das war eigentlich ein kritischer Moment. Ich bin auch durch das erste Jahr in der ETH durchgefallen. Ich habe das zweimal machen müssen. Unter anderem wegen, glaube ich, einem 1,75 in organischer Chemie.
Und wahrscheinlich wie irgendwie 50%, ne?
Naja. Und, aber ich habe ja aus dieser Erfahrung die Erfahrung gemacht, hey, im zweiten Mal habe ich es geschafft. Und ich habe ja einen Weg gemacht, bis ich so weit bin. Und zu diesem Weg gehören diese Momente. Und deswegen glaube ich, ist die Erfahrung, das Erfahren, hey, da bin ich gescheitert und es hatte aber nicht die schlimme Konsequenz, sondern alles, was ich ja bisher getan habe, hat mich zu diesem heutigen Moment gebracht und ich bin happy. Ich bin wirklich happy mit dem, wo ich bin. Ich wünsche mir, wenn du das so sagst, ich wünsche mir für dich wirklich, dass du ein paar Mal die Erfahrung machst, alter Schwede, das war richtig schlecht. Und trotzdem ist es weitergegangen.
Ja.
Und dass du das dann immer wieder weißt. Und das, ich glaube, das hat viel, und das hat vielleicht auch was mit meiner Position zu tun. Ich bin der Geschäftsführer vom An und für sich. Ich habe noch 3 Mitbesitzerinnen. Ich habe keinen Chef, der mir den Kopf abreißt. Die einzige Person, die mir den Kopf abreißt, bin ich oder die Emilia, aber das war's. Und vielleicht ist das etwas, was ich für mich aus diesem Podcast mitnehmen kann, dass es auch in meiner Rolle als dein Chef ist, dir so viel psychologische Sicherheit zu geben, dass du weißt, wenn ich mit Gerald in den Podcast gehe, erstens wird mir nichts passieren, zweitens werde ich alle Probleme lösen können und drittens, wenn es nicht klappt, dann strahlen wir das einfach nicht aus.
Oder wir strahlen es trotzdem
aus. Oder wir strahlen es trotzdem aus, wenn du das willst. Aber ich glaube für mich, mache ich damit den Bogen dann für mich fertig, das ist für mich das zentrale Element von Führung. Und deswegen habe ich auch ein bisschen bei meinem Thema vorher nachgefragt, wie das für dich war, weil ich immer ein bisschen Angst hatte, habe ich dich als Führungsperson in eine Position geschickt, die eigentlich unlösbar war. Ich glaube, es ist eine zentrale Position von Führung, dafür zu sorgen, dass die Menschen, die man führt, so sicher sind, dass sie scheitern können und dass sie Risiken eingehen können und dass sie an Positionen kommen oder dass sie immer frei genug sind, geniale Dinge oder ganz schlimme Dinge zu tun. Aber dass sie nicht darin gefangen sind, mittelmäßig sein zu müssen, damit einfach nichts passiert. Mhm. Genau.
Das ist ein schöner Abschluss gewesen.
Das wird anscheinend als Ritual, dass die Teilnehmerinnen mir mitteilen, wann der Podcast ist. Das ist in der ersten Folge von Melanie eben auch schon passiert.
Ja, aber es ist, weil der dritte Teil der anderen Person gehört. Die Person muss ja sagen, oder ich sage, es war ein schöner Abschluss von meinem Teil gewesen.
Sehr schön. Dann freut es mich sehr, dass du der zweite Gast warst. Ungefähr genau 6 Monate, nachdem du bei uns angefangen hast. Das ist herzlichen Glückwunsch zum halbjährigen Jubiläum beim An und für sich. Es war sehr spannend und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr Rückmeldungen zu unserer Art der Kommunikation habt oder Gedanken dazu habt, wie ihr in solchen Situationen, die euch unbekannt seid, mit Nervosität umgehen könnt, schreibt uns bitte. Ihr könnt bei Spotify kommentieren und sicher bei allen anderen Medien auch irgendwie Kommentare lassen. Valentina freut sich total, wenn ihr uns auf Instagram, Facebook...
Ich freue mich über jeden einzelnen Follower und jede einzelne Followerin.
Oder ihr findet unseren WhatsApp-Channel, eine der Innovationen, die Valentina in ihrem halben Jahr eingeführt hat. Und wenn ihr wüsstet, wie viel großartige Dinge sie in ihrem halben Jahr schon gemacht hat, dann wüsstet ihr, sie muss sich überhaupt keine Sorgen machen und muss nicht nervös sein. So, dann hoffe ich, danke, dass ihr soweit mitgehört habt. Und ich hoffe, ihr freut euch auf die nächste Folge, wenn es dann wieder heißt Impro-Lounge. Bis dann.
Tschüss.
Nachtrag.
Ja, und ja, ich liebe einfach Esel bis heute noch fest.
Was findest du so toll an Eseln?
Sie sind einfach, sie werden total auf der ganzen Welt unterschätzt. Es ist das meist gequälte Tier auf der ganzen Welt.
Und das ist, was du an ihnen liebst, dass sie das meist gequält werden?
Nein, dass sie total unterschätzt werden und dass sie gequält werden.